Hallo und herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung, dem Literaturpodcast, in dem es mindestens einmal im Monat um Literatur und alles, was mit Literatur zu tun hat, geht. Heute hört ihr den Mitschnitt eines Gesprächs, das als Kooperation mit dem Literaturhaus am Inn entstanden ist und das wir im April 2024 dort vor ausgebuchtem Haus und vor allem mit zwei großartigen Gästen aufgenommen haben, mit Maria Hofer und Stefanie Sargnagel. Mein Name ist Irene Zanol und ich habe das Gespräch gemeinsam mit Veronika Schuchter geführt, die ihr schon aus verschiedenen Podcast-Folgen kennt. Veronika ist Literaturwissenschaftlerin an der Uni Innsbruck und Literaturkritikerin. Ihre Buchbesprechungen erscheinen regelmäßig, unter anderem in der Furche.
Ja, einen schönen guten Abend ans Publikum hier, einen schönen guten Abend oder welche Tageszeit es jetzt bei Ihnen vor den Geräten zu Hause auch ist, wann Sie diesen Podcast anhören. Mit uns auf der Bühne Platz genommen haben heute Maria Hofer und Stefanie Sargnagel. Und die wollen wir jetzt erstmals begrüßen. Die jetzt den Podcast anhören, wissen ja nicht, wie viel Publikum heute da ist. Deswegen nochmal einen Begrüßungsapplaus für Stefanie Sargnagel und Maria Hofer. Okay, man hört, es sind viele. Genau, und jetzt wollen wir Maria Hofer und Stefanie Sargnagel kurz vorstellen. Kurz und knapp. Maria Hofer ist in der Steiermark geboren.
Und Stefanie Sargnagel in der Lugner City.
Maria Hofer hat Germanistik und Kunstgeschichte in Wien studiert.
Stefanie Sargnagel studierte Malerei an der Akademie der Künste.
Maria Hofer war ÖAD-Lektorin in China und unterrichtete dort Deutsch.
Stefanie Sargnagel hat währenddessen im Callcenter Monologe geführt.
Maria Hofer veröffentlichte zahlreiche Reportagen, unter anderem im Weiß-Magazin und literarische Texte in The Gap.
Stefanie Sargnagel verkaufte einst ihre selbstgestalteten, schwarz-weiß kopierten Fanzines. Inzwischen erscheinen ihre Zeichnungen und Texte bei Rowohlt und ich vermute, es gibt schon Fanzines über sie.
Gemeinsam mit Lydia Haider reisten die beiden nach Marokko und erlebten im Anschluss einen Shitstorm.
Sie sind beide Stammgäste im Café Weidinger und singen gern Karaoke.
Falls gut recherchiert.
Falls irgendwas nicht stimmt, dann beschwert euch ruhig. Maria Hofer veröffentlichte 2015 ihr Debüt mit dem Titel Jauche. Ihr aktueller Roman Arsen erschien letztes Jahr bei Leica.
Stefanie Sargnagel publizierte zuletzt Dicht, Aufzeichnungen einer Tagediebin und Iowa, ein Ausflug nach Amerika.
Beide sind heute gemeinsam aus Wien gekommen und wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind.
Wenn man eure beiden Namen googelt, dann landet man sofort im Jahr 2017 und beim sogenannten Baby-Katzen-Gate. Über das können wir eventuell später noch sprechen. Mich würde zuerst einmal interessieren, wie lange kennt ihr euch schon und wie habt ihr euch kennengelernt?
Naja, ich glaube, wir kennen uns so ein bisschen vom Ausgehen aus der Wiener Szene, aber wir waren beide auch Teil eines Netzwerks, das sich nennt die Burschenschaft Hysteria. Da haben sich viele Leute näher kennengelernt, die sich vorher vielleicht gar nicht so gut kannten. Also ja, also Teil der ältesten Burschenschaft Österreichs sind wir, genau.
Ihr trefft euch ja auch hin und wieder, glaube ich, gemeinsam, wenn ich eure Insta-Stories richtig verfolgt habe, im Café Weidinger, im vorhin schon erwähnten. Trefft ihr euch dort zum gemeinsamen Arbeiten oder eher für die Raucherpausen? Ist das ein kreativer Prozess, der da stattfindet? Seid ihr zum Arbeiten da oder eher nicht so?
Ja, schon. Wir sitzen aber immer getrennt voneinander und dann kommt immer die eine zur anderen und bittet zu Audienzen und dann
also gehen wir
halt
so rausrauchen.
Ja, ja.
Genau. Okay. Also ich weiß nicht, ich kann ein bisschen mehr dazu sagen. Also ich finde ja an diesem Autorinnenberuf schon sehr anstrengend, dass man immer so auf sich selbst zurückgeworfen ist und dass man, wenn man sich nicht gut organisiert, manchmal tagelang oder jetzt nicht unbedingt in einer Beziehung ist oder in einer WG wohnt oder irgendwie eine große Familie hat oder sowas, dass man auf tagelang mit niemandem redet oder so und deswegen versuche ich mir das dann immer so zu arrangieren, wenn ich Freundinnen kenne, die auch gerade ein Buch schreiben, dass ich sage, wollen wir nicht uns im Café Weidinger treffen? Genau, da gibt es so eine kleine Chatgruppe auch, auch Toxische Pommes war ein, zweimal im KW Weidinger schreiben, also wo man halt alle anhaut, so, die auch gerade schreiben, wollte nicht auch kommen. Und dann kann man eben zusammen rauchen gehen und sich austauschen. Wir haben eh den Zufall oft, dass wir ähnliche Themen gerade haben. Man ja, das aufpassen, stimmt. Das dass stimmt, einem der andere nicht. Ja. Muss
so die Leselisten vorenthalten.
Ja, genau.
Bei der Esoterik.
So ein bisschen. Genau, wir waren ja, also ich musste einen Theatertext über Esoterik schreiben und du hast die Esoterik hier sehr stark
bearbeitet. Ja.
Und jetzt muss ich wieder einen Theatertext über Superreiche schreiben und du musst, schreibst gerade ein Buch darüber. Mhm. Genau. Kann man nochmal so ein bisschen schauen gehen.
Ja, aber es liegen so viele Bücher und Recherchesachen am Tisch.
Ja, wenn wir schon bei den Texten sind, dann reden wir vielleicht über die Texte, die er heute mitgebracht hat. Beide beschäftigen sich mit, ich sage mal, relativ speziellen Lebensräumen und Menschen, die sich darin bewegen. In Iowa berichtet Stephanie Sargnagel von ihrem Writer-in-Residence-Aufenthalt in Iowa. Und sie war da nicht allein, sondern mit niemand Geringerem als Christiane Rösinger, die auch, ja, man kann sie fast als Co-Autorin bezeichnen, nicht ganz vielleicht. Sie hat sehr amüsante Fußnoten beigesteuert. Mhm. In Arsen hingegen führt uns Maria Hofer in die Berge, nicht in die Tiroler, sondern, ich glaube, es wird gar nicht gesagt, in die steirischen Berge, oder?
Halt.
Es kann überall sein.
Ja.
Es kann Tirol sein, es kann überall sein, es ist egal. Jedenfalls werden da uralte Traditionen zelebriert oder eher dann vermarktet, könnte man sagen. Und genau, Zirbe wird zum Lifestyle-Produkt und Arsen streut man sich übers Speckbrot, um das Ganze irgendwie auszuhalten. Ist nicht zur Nachahmung empfohlen oder schon?
Ich habe es nicht probiert, ehrlich Na? Gesagt. Nein, was nicht? Ah, ja. Wenn es wer von euch ausprobieren will, dann sagt mal Bescheid, wie es war.
Falls sie noch können. Stephanie, alle Augen sind auf den USA, eh immer, jetzt ganz besonders mit den anstehenden Präsidentschaftswahlen und ganz besonders auch auf Iowa, das ja immer so ein bisschen als Vorhersagestaat gilt, obwohl es überhaupt nicht repräsentativ ist für die USA von der Bevölkerung her. Und du berichtest ein bisschen über diesen Staat, deine Erlebnisse dort. Und ich habe so einen Eindruck gehabt, es ist einerseits ja, eine verzweifelte, aber auch amüsierte Faszination an diesem Ort. Dann aber hatte ich fast den Eindruck, dass dir dieses verschlafene, konservative Iowa fast sympathischer war als Kalifornien, das ehemals so liberal und modern gilt. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
Ja, also ich meine, Iowa ist halt einer der ländlichsten Gebiete, es gibt jetzt nicht viel Kunst und Kultur, die Leute gelten schon als tendenziell eher konservativ und viele haben mir dann, und dann habe ich eine Kalifornienreise gemacht und ich wusste gar nicht so, was mich erwartet und viele haben mir so gratuliert, dass ich jetzt aus dem verschlafenen weißen Iowa ins coole Kalifornien reisen kann und dann war ich halt sehr schockiert, weil mich gar niemand so richtig darauf vorbereitet hatte, dass da ja diese ganz krass ausgeprägte Obdachlosen-Epidemie, kann man vielleicht sagen, gerade überall sichtbar ist. Also ich hab mir das gar nicht erwartet. Ich wusste schon, dass es da natürlich Probleme gibt, aber es war schon ein bisschen überwältigend und schockierend, wie arg das ausgeprägt ist. Ich glaube, es hat auch viel zu tun mit dieser großen Opioid-Krise auch und ja, und wenn Leute aus dem Kulturbereich so nach Los Angeles fahren, dann klingt das immer so wahnsinnig glamourös und man ist ganz gespannt, was sie zu erzählen haben und sie inszenieren es auch als total wichtig und cool und ich habe nie diese Bilder gesehen, die es halt auch gibt, nämlich diese Zeltstädte, die es wirklich an jedem touristischen Ort auch ganz extrem gibt. Also genau, da war ich so ein bisschen erschüttert und habe mich wieder zurückgesehen zu den netten Farmern und den Amish-Leuten und so. Und ich glaube, ich meine, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen miteinander zu tun, dass in so einer unsicheren Gesellschaft, wo es so wenig Sozialsystem gibt, natürlich dann auch so restriktive Glaubensgemeinschaften dann halt auch irgendwie sich behaupten können, irgendwie, weil es das vielleicht noch eine andere Art von Sicherheit bietet. Ja, genau.
Maria, die österreichische Literatur ist voll von fiktiven Provinzorten. Einer ist schlimmer als der andere. Jetzt hast du dem noch einen draufgesetzt und hast Arndorf erfunden, sage ich jetzt mal. Oder gibt's irgendein Vorbild?
Nein.
Das ist komplett erfunden.
Ja, ich glaube schon.
Ja. Wir wollen ein bisschen reinhören, aber vielleicht, bevor wir zu deiner Lesung kommen, vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen. Du wolltest ja nicht jetzt die Anti-Heimat-Literatur fortschreiben, sondern dir ging es behaupte ich jetzt mal um was anderes. Wofür steht dieses Arndorf für dich?
Also ich erkläre es halt immer so, es geht eigentlich nicht so um diesen Ort selber, sondern um die Idee vom perfekten Leben, das oft imaginiert wird in so naturnahe Umgebung. Und in die projizieren die Leute ganz verschiedene Sachen rein, ganz viele Vorstellungen vom idealen Leben und Zusammenleben. Und die widersprechen sich dann aber auch im Ausleben quasi, in diesem Arndorf. Also das Arndorf ist eigentlich, steht einfach nur dafür, was passiert, wenn diese Leute halt wirklich diese Ideen umsetzen, die halt aus unterschiedlichen Motivationen oder unterschiedlichen utopischen Vorstellungen halt vom idealen Leben daherkommen halt.
Ja, vielleicht hören wir gleich rein. Wir haben eine Textstelle ausgesucht, das Kapitel nennt sich Bellen. Mhm. Und Triggerwarnung, wer Hunde liebt, wird jetzt leiden.
Ja, die Textstelle geht, diese Person wird zuerst vorgestellt, die Vera, und dann geht es rauf nach Arndorf. So in die Richtung Arndorf. Vera ist gegen Gewalt an Menschen und vor allem gegen Gewalt an Tieren. Deshalb nimmt sie sich auch nicht das Recht heraus, einen Hund nach ihren Vorstellungen hin abzurichten. Sie hat generell Schwierigkeiten damit herauszufinden, wo andere anfangen und wo sie selbst aufhört. Disharmonie ist für sie schwer zu verkraften, weil sie sich eigentlich schon immer für die schlechte Laune anderer verantwortlich gefühlt hat, weil sie einfach auch immer für die Launen anderer verantwortlich gemacht wurde. Und es gab Watschen und Tritte, wenn sie von ihren vagen, nie ausgesprochenen, sich dauernd ändernden Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Da es undenkbar war, ausbildungs- oder jobmäßig die Situation örtlich zu verlassen, hat sie sich früh verheiratet und hat dadurch eine ganz neue Einsamkeit kennengelernt. In dieser Ehe hatte sie das Gefühl, angekommen zu sein, aber halt im Negativen, wie eine schlechte Kopie neben einem Meisterwerk. Und bis heute denkt sie, dass sie es aus mentaler Überlegenheit so lange bis zur Scheidung ausgehalten hat. Aber es waren eher Stolz und Eitelkeit, die beiden Haupttriebfedern von fertigen Leuten. Diese Eigenschaften hat sie kultiviert, ohne zu wissen, dass diese Eigenschaften sie für Eltern, Kollegen, Freundinnen, Nachbarn, also generell für die Gesellschaft, hassenswert machten. Diesen Hass hat sie irgendwie auch gut ausgehalten, weil die ganze Gewalt hat ihr ein ganz tiefes Bewusstsein dafür gegeben, dass Leute sich an ihr abreagieren werden und dass es normal und gut so ist, weil sie es kann. Anastasia hat Vera in der ganzheitlichen Hundeschule kennengelernt. Sie ist dort Hundetrainerin und hat Vera gleich nach der ersten Trainingseinheit gesagt, dass Schnappi ein hochbegabter Hund ist. Etwas Besonderes. Anastasia arbeitet nach dem Grundsatz, dass Tiere besser sind als Menschen und man sie deswegen auch vorsichtiger und besser behandeln soll. Anastasias Lebensphilosophie lautet zusammengefasst: Alles, was nicht positiv ist, gehört vernichtet. Also muss man das Positive sehen im Menschen und im Tier. Dann erkennt man klar, Tiere sind einfach besser. Tiere sehen nämlich automatisch das Gute in uns allen, weil als Mensch sieht man sich selber immer als gut und seine Intentionen immer als rein und edel. Der Hund stimmt dabei einfach nur zu, indem er nichts dagegen sagen kann. Hunde sind in dieser Hinsicht noch besser als Babys, was viele Leute bestätigen können, die sich aufgrund falscher Erwartungen ein Baby angeschafft haben. Hunde reagieren besser als Menschen auf alternative Medizin, sagt Anastasia. Sie sagt, dass Hunde eigentlich viel besser sowohl auf Bachblüten als auch auf Homöopathie anspringen, weil sie durch ihre intuitive Art enger verbunden sind mit ihren Bedürfnissen und vor allem sind Hunde weniger entfremdet von der Natur. Und das führt logischerweise zu effektiveren Heilung mit Naturmedizin. Anastasia sagt, dass man, wenn man besonders authentisch ist, eben näher bei der Natur ist, dann greift auch das mit der Homöopathie schneller. Allerdings ist die Anamnese bei einem Tier schwieriger, weil es ja nicht reden kann. Man erfährt also nicht genau, wo es ihm wehtut und was ihm genau fehlt, wenn man kein Medium ist, das diese feinstofflichen Naturveränderungen im Tier direkt oder dessen Aura wahrnehmen kann. Und Anastasia kann das. Rupert wurde heute suspendiert und wird in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit früh bei uns pensioniert, weil man heutzutage nicht mehr galant sein kann und keine Komplimente mehr machen darf. Er hat gleich beim Eintreten in das Haus mit voller Wucht realisiert, dass er gerade zum letzten Mal von der Arbeit heimgekommen ist. Bestimmt nur, weil eine der jungen Kolleginnen auf seinem Posten spekuliert. Man kann halt alles absichtlich falsch verstehen, wenn man will, denkt er sich. Er setzt sich seine verspiegelte Sportbrille auf und stopft sich die mit Schmalz verschmierten Kopfhörer so weit wie möglich ins Ohr. Er hört Gigi D'Agostino. Was ihm normalerweise aber zu prollig wäre, heute geht's aber. Ein Rasentraktor ist im Prinzip wie ein Autodrom, das Rasen mähen kann. Nirgends kann Rupert so sehr er selbst sein wie auf seinem Husqvarna Ryder R214 TC inklusive Kombi Medec 94. Rupert geht wortlos hinaus in den Garten und mäht und mäht. Zurückversetzt in schlaflose Mario Kart Nächte im Mömax Jugendzimmer. Zurückversetzt in Kirtag als Kind voll auf Zucker und Adrenalin. Das nächste, was Vera mitbekommt, ist, dass Schnappi schwer verletzt im Gras liegt. Also Vera ist die Nachbarin. Gott sei Dank kommt Anastasia sofort vorbei, kann aber in diesem Fall auch nichts mehr für das Tier machen. Zu einem vergünstigsten Sonderpreis tut Anastasia, was machbar ist, um Schnappi einen möglichst erfüllten Tod zu schenken. Reiki. Anastasia macht bei Schnappi Sterbebegleitung mittels Handauflegen. Der Tod von Schnappi hat Vera in ein tiefes Loch fallen lassen. Aber sie hat sich, um das zu bewältigen, mit Anastasias multidimensionalen Ansatz für Trauerbewältigung befasst. Dieser Ansatz ist sein Geld tausendmal wert, denn Vera hat bemerkt, wie ihre sozialen Hemmnisse durch diese Heilpraktiken weniger wurden. Für Vera ist mit dem Ausleben dieser Weltanschauung eine riesige Last von ihren Schultern gefallen. Sie kann jetzt über ihren Stress, über ihre Ängste sprechen, ohne dass sie eine drückende Scham fühlt, ohne dass sie sich entschuldigen will. Nach vielen Gesprächen und viel Hinhören hat Vera beschlossen, mit Anastasia einen Ausflug in die Berge zu machen und dort eventuell bei ihrem mehrtägigen Seminar mitzumachen. Der Wald und die Berge sind heilend. Die fehlende Handystrahlung, gesunde Ernährung und die Natur sind entgiftend. Und wenn die Leute erstmal das ganze Gift in sich los sind, müssen sie nie wieder Schmerz spüren.
Vielen Dank für deine Lesung. Du hast ja 2013 schon einen Artikel geschrieben fürs Weiß-Magazin über Arsen, das chemische Element, das jetzt in dem Kapitel noch gar nicht vorgekommen ist. Es ist eins von vielen Themen in dem Roman, aber es ist eben das Titelgebende. Deswegen wollte ich dich fragen, wie bist du auf dieses Thema aufmerksam geworden, Arsen? Was hat dich daran interessiert?
Also ich war halt, irgendwann habe ich mir aufgeschnappt, dass es eine dass man halt alles Mögliche konsumieren kann rundherum und dass es halt auch so eine mineralische Form von Droge gibt. Und irgendwie, ich war da noch ein Kind übrigens. Ich war ein weirdes Kind, jedenfalls. Habe ich mir halt dann so Vorstellungen gemacht, wie man so Steine konsumieren soll und so. Mhm. Und das hat mich irgendwie nie losgelassen. Das hat immer, wenn ich irgendwie sowas gehört habe drüber, habe ich das halt sofort aufgeschnappt. Und dann, wie halt groß genug war, dass ich lesen kann, ja, und dann damit so auseinandergesetzt und dann angefangen, Leute zu fragen.
Mhm. Und dann ist es zum Artikel gekommen und war damals schon die Idee für den Roman irgendwie? Stand das schon im Raum oder?
Nein, gar nicht. Aber ich habe ja dann auch bemerkt, dass dieses Thema vielleicht ein bisschen interessanter wird rundherum und auch so lifestyleiger. Mhm. Und das hat mich halt interessiert, weil es auf einmal so hip war. Und das hat mich dann interessiert irgendwie, weil das ist dann auch irgendwie mir ist vorkommen subjektiv, dass es aufgeladen worden ist mit so Idealvorstellungen von Knechten und dem harten, so Männlichkeitsideologisierungen. Ich kann heute irgendwie nicht reden, sorry. Jedenfalls hat mich das dann interessiert. Dann habe ich mir gedacht, ja, das ist halt wie alle anderen so Naturprodukte oder so. Dann könnte man es ja gleich vermarkten. Mhm. Also das war halt eigentlich so ein Geistesblitz.
Irgendwie. Aber ist es wirklich als Thema, ist es präsenter geworden oder was? Oder ich hab's jetzt nicht.
Nein, und das hat dann ganz gut zusammengepasst, weil ich mich schon länger mit Esoterik irgendwie auseinandergesetzt habe und so. Und das hat dann halt irgendwie, bei Esoterik habe ich immer gefragt, ob die Leute halt so zynisch sind, die so Sachen verkaufen, so was weiß ich, was gibt's denn da so aufgeladene Hellsteine, irgendwelche, keine Ahnung, alles kann man da Blicke, diesen Es gibt ja einen, der verkauft seinen heilenden Blick zum Beispiel. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, so ist der, glauben die Leute selber dran oder sind das Zyniker? Und so, das hat sich dann so ein bisschen vermischt einfach.
Ja, ist ein gutes Stichwort, weil wenn man das Buch liest, dann fragt man sich manchmal, ist das jetzt Satire oder ist das total überzeichnet oder ist das überhaupt nicht so überzeichnet?
Ich habe sehr viel recherchiert. Also es ist ja. Halt viel habe ich gar nicht so arg beschrieben. Also später bin ich über Sachen gestolpert und gedacht, warum ist mir das nicht eingefallen? Oder so. Es ist immer Ärger im echten Leben.
Okay, ja, das werden wir sehen. Stephanie, Iowa wirkt gar nicht satirisch für uns. Ist das aber jetzt unsere Brille, weil wir uns die USA eh immer so arg vorstellen? Oder ist
ja,
es schon
also ich meine, die USA wurde halt auch, also man kann jetzt nichts Neues oder Besonderes oder neu Überzeichnetes quasi so hervorholen, weil viele Leute, die das lesen, denken ja, das klingt ja alles wie das totale Klischee, aber das Ding ist halt auch, wir sind mit diesen Klischees halt wahnsinnig vertraut, weil natürlich jeder Aspekt in den USA schon auf irgendeine Art in der Popkultur verarbeitet wurde und wir jedes Bild und jeden Lichtschalter und jedes Geräusch aus Serien und Filmen kennen. Also das ist ja so verrückt ja für die meisten, die das zum ersten Mal in den USA fahren, dass man wirklich alles aus einem Film kennt, also den Straßenrand oder eben... Für mich waren es die Lichtschalter. Also ich hatte in diesem Haus, wo ich gelebt habe, einen Keller, wo der Lichtschalter so von einer kleinen Kette hing. Und das natürlich ist man sofort in allen Horrorfilmen, die man je gesehen hat. Und ja, dadurch ist aber alles auch so wahnsinnig bedeutend. Also so eine Tankstelle ist jetzt nicht wie eine Tankstelle in Oberösterreich oder so, sondern es ist eine Tankstelle aus einem Film, den man gesehen hat, an der jetzt irgendwas Bedeutendes passiert. Und so fühlt man sich auch die ganze Zeit so. Deswegen fand ich es eben gar nicht so langweilig eigentlich. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, alles, was hier passiert, ist wahnsinnig bedeutend. Ja,
ja vielleicht lässt du uns ein bisschen teilhaben und genau.
Ja, also ich meine, ich sage, mir ging es so, ich war ja mit der Sängerin, einer Berliner Sängerin, Musikerin Christiane Rösinger dort. Die ist eben 62 und hat Bands früher gehabt wie die Lassie Singers, die so ganz bekannt waren und sie ist auch Kolumnistin und macht Theater und die konnte dem allen gar nichts abgewinnen. Die hat nur gelitten die ganze Zeit und gejammert und ich musste sie irgendwie bei Laune halten und es gab ja nichts zu tun, wir hatten kein Auto, wir waren da gefangen in einer Kleinstadt, in der es wirklich nichts gab und wir sind immer so im Kreis gegangen und haben uns halt dieselben Geschäfte angeschaut. Und dann haben wir zum Beispiel mal ein Reifengeschäft gesehen und ich meinte, ja, schauen wir halt da rein. Und sie meinte, nein, wir müssen uns auch was für morgen aufheben und so. Genau. Ja, so war die Stimmung halt. Und ich schlage dann eben vor, fernzusehen, weil wir haben ein Fernsehen in diesem Haus. Lieber Fernsehen, auf amerikanisches Fernsehen und amerikanische Werbung habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Alles ist größer und lauter und schneller und bei Fox News erhält man Einblick in den Propagandaapparat, der Trump mit aufgeblasen hat. Vielleicht gibt es sogar diese Sender, auf denen charismatische Prediger gequälte Seelen in Massenhallen erlösen, so epileptisch zu Boden fallende, um Heilung flehende Evangelikale. Ich schalte ein und schaue erwartungsvoll auf den großen Bildschirm, über den jetzt Blitze fetzen. Aus den Lautsprechern klingt Krachen, dann Rauschen. Ich drücke ein wenig herum, Rauschen auf jedem Sender. Die Enttäuschung ist groß. Kannst du denn gar nichts machen? Fragt Christiane und blickt mich vorwurfsvoll an. Ich versuche, meine technischen Fähigkeiten zu aktivieren. Sie erhebt sich ächzend und haut mit der flachen Hand auf das Gerät. Alter Boomer-Trick, sagt sie. Funktioniert aber nicht. Jetzt tritt sie gegen die Steckdose. Lass lieber mich ran. Ich lasse digital für 15 Minuten Sender suchen, neu programmieren, immer und immer wieder. Nichts. Ich stecke Stecker in neue Steckdosen, probiere alle erreichbaren Löcher aus, reibe die Fernbedienung. Mach doch was! Christiane wird jetzt richtig ungeduldig. Ich tue doch alles, was ich kann, sage ich traurig. Ach Mensch, ich dachte, wenn du das mit deinen gebenedeiten Millennial-Händen anfasst, wird alles von alleine gut. Das TV-Programm bleibt unerreichbar, zermürbt schalte ich ab. Das ist die größte Enttäuschung meines Lebens, sagt Christiane bekümmert. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben uns doch überhaupt nichts mehr zu sagen. Wir können ja noch eine Runde spazieren gehen, schlage ich vor. Vielleicht haben sie ja die Schaufenster umgestaltet. Mach keine Witze. Wir können Real Housewives of Beverly Hills am Laptop schauen, schlage ich vor, und die Idee kommt gut an. Christiane und ich sind beide große Fans der Reality-Serie. Aus purem Zufall sind wir beide über Wochen darauf reingekippt. Man schaut einer Gruppe reicher Frauen aus Los Angeles zwischen 30 und 60, also genau unser Alter und damit hohes Identifikationspotenzial, dabei zu, wie sie Champagner trinken und ihre sozialen Machtkämpfe mittels Lästern und Intrigen austragen. Da Lästern und Tratsch auch Christianes und mein Interessensgebiet sind, erkennen wir uns stark wieder in den Protagonistinnen. Tratsch ist eine meiner größten Leidenschaften im Leben und das Reden über andere zu dämonisieren ist meiner Meinung nach antifeministisch. Der Hang zum Tratschen wird nämlich fälschlicherweise als Charakterschwäche eingeordnet, dabei ist Tratschen durch das Interesse am anderen Menschen angetrieben und humanistisch. Verschiedene wissenschaftliche Theorien sehen in der Lust am Tratsch den Ursprung der Sprache an sich. Also gibt es wirklich zum Beispiel die Gossip Theory. Den Rest hätte man auch durch Laute organisieren können, ausdifferenziertes Sprachvermögen schult sich aber erst am Lästern. Menschen, die nicht gerne tratschen, sind einer weit verbreiteten Ansicht zum Trotz nicht besonders edel oder integer, sondern oft ignorant und feige. Denn Tratsch ist die Essenz von Gemeinschaft, er reguliert das Miteinander im Verband, wird aber als traditionell weibliche Praxis gegenüber überflüssigen Männerhobbys wie Fischen oder Schach abgewertet. Sinnbefreite Tierquälerei wird eher romantisiert als die Schönheit der tratschenden Frau, das nervende System der Gesellschaft. Als oberflächlich verunglimpft wird die Tratschtante, während der sich von Familienleben abkapselnde Mann, der Stunden über ein Schachbrett gebeugt von Feldzügen fantasiert, als komplex denkender Spezialist gilt. Dabei ist gut ausgeführter Tratsch die wahre Kunst strategischer Überlegung und sich Tratsch zu verbieten, ist verinnerlichte Misogynie. Fange ich an zu tindern dort. Also ich schaue mir halt die Männer an, die es um die Umgebung gibt. Muss aber ein bisschen aufpassen, weil ich realisiere dann, dass der Ort sehr klein ist und dass man die natürlich dann auch auf der Straße sieht. Deswegen nehme ich ein Bild, wo man mich nicht erkennt. Eigentlich wäre es ja interessant, hier jemanden kennenzulernen, sage ich zu Christiane. Einfach, um etwas über das Land mitzubekommen. Vielleicht finde ich auch jemanden für dich, da gibt es auch Ältere. Nee, danke, sagt sie, damit habe ich abgeschlossen. Alleinsein hat viel mehr Vorteile und das letzte bisschen Sexualität, das kann man sich auch selber machen. Im Tinder-Profil, das ich während der Lockdowns angelegt habe, ist noch ein Foto von mir, von dem ich mir die wertvollsten Kontakte versprochen habe. Bei einer Freundin sitze ich im Schneidersitz auf einem Perserteppich und beuge mich über das Brettspiel Malefiz. Ich trage eine Brille und einen weiten Pullover. Die Überlegung dahinter war, Männer anzusprechen, Interesse an Hobbys und Humor haben. Beziehungsmenschen, die eine Gefährtin für Brettspielabende daheim suchen. Keine hedonistischen Szenemacker, keine Drogenopfer, die eine Betreuerin suchen. Keine Gewalttäter, keine Narzissten, keine Künstler. Denn die meisten Künstler, das lernt man mit der Zeit, wollen keine erfolgreiche Künstlerin als Partnerin, sondern eine Frau, die in ihrem Schatten steht, zu ihnen aufschaut und die Organisation des Alltags übernimmt. Also, ja, hätte ich eigentlich auch gerne, muss ich sagen. Keine linksalternativen Männer mit polyamorösen Beziehungsmodellen. Also ich weiß nicht, ob das viele hier so mitbekommen, aber das ist gerade auch ein bisschen ein Trend, dass man sich da so ein bisschen öffnet. Und ich sehe das aber schon ein bisschen problematisch, weil manche Frauen glauben dann, sie müssen mitmachen, weil sie halt sonst nicht so links sind und so. Keine linken Männer mit polyamorösen Beziehungsmodellen, die Gesellschaftskritik als Ausrede nehmen, sich einen Harem anzulegen, weil die romantische Zweierbeziehung ja eine Erfindung des Bürgertums sei. Eine gesunde heterosexuelle Beziehung zu führen, ist ein feministisches Lebensprojekt, weil es eine Ambivalenz an sich darstellt, feministisch und heterosexuell zu sein. Und eigentlich auch eine Demütigung. Naja, jetzt komme ich zum Punkt, den Männern in Iowa. Der Radius, den ich für die Suche angebe, ist 50 Kilometer. Der erste Mann Mitte 30, der mir zulächelt, ist Justin. Er hat blitzblaue Augen und kniet von oben bis unten in Camouflage gekleidet auf einem erlegten Hirsch. Mit den Händen hält er sich am Geweih fest, damit der Kopf des toten Tieres in die Kamera blickt. Die leblosen Augen des Tieres sollen Justins Attraktivität steigern. Es ist die Aussicht auf ein Ragout oder ein dekoratives Jagdgeweih. Im Hintergrund ist ein See. Justin arbeitet bei der Army, Infanterie, ein Fußsoldat der Landstreitkräfte mit uneingeschränktem Schusswaffenzugang. Mike, die nächste Delikatesse am Midwest-Männerbuffet, steht mit einem Kumpel vor einem gerammten Wolfsgemälde. Sie tragen beide Jagdkleidung und vor ihren Füßen liegen 10 erschossene Fasane. Darüber steht in einem Textfeld, wir haben den Jagdwettbewerb gewonnen. Jake hat einen roten Vollbart und hält einen Falken auf der Hand. Er fällt sofort positiv auf, weil das Tier noch lebt. In Jakes Selbstbeschreibung steht, Glaube, Familie, Outdoor. Das ist das Motto der Region. Die Jagd, die Familie, die Kirche und die unendliche Liebe zum Hund wie zur Waffe. Es ist, als würden sich alle in einem permanenten Überlebenskampf befinden. Survival-Training von Kindesbeinen an. Tim ist der Einzige, der kein Camouflage trägt. Er hat eine sportliche kurze Hose, ein T-Shirt und eine Aufschrift und zielt mit seinem Gewehr direkt zwischen die Augen der Betrachterin. Beeindruckt lege ich das Handy zur Seite. Ich glaube, ich lasse es vielleicht eh mit dem Treffen, sage ich zu Christiane. Sie schaut kurz aus ihrem Zeiträtselheft auf. Steffi, bitte triff niemanden, die erschießen dich doch, wenn du dich verweigerst. Ja.
Ah, vielen Dank für die Lesung. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Reise in die USA?
Ja, also es ist ja oft so, dass Autorinnen auch mal ins Ausland eingeladen werden. Mir passiert das relativ selten, weil ich doch den Ruf habe, irgendwie kontrovers zu sein, was ich ja nicht so sehe, aber egal. Auf jeden Fall, an diesem privaten Liberal Arts College in Iowa, da arbeitet eine Oberösterreicherin am German Department und die hat mich vorgeschlagen. Auch allerdings aber, weil die Autorin, die ursprünglich eingeladen wurde, wollte sich anscheinend nicht impfen lassen und deswegen konnte sie nicht kommen und ich sollte dann halt einspringen. Und ich hatte auch zufällig tatsächlich einige Wochen Zeit, weil wenn man oft Auftritte hat, hat man ja manchmal dann immer wieder dazwischen mal was. Und dann habe ich spontan zugesagt. Die Anforderung war nur einmal die Woche Creative Writing eben zu unterrichten. Und mir wurde auch gefragt, ob ich nicht eine Künstlerin kennen würde, eine deutschsprachige, die da vielleicht einen Auftritt machen könnte. Und dann habe ich eben Christiane Rösinger gefragt, mit der ich auch so befreundet bin und mit der ich es mir lustig vorgestellt habe. Ja.
Warst du davor schon mal in den USA?
Oder? Ja, also ich habe ja Malerei studiert und da gab es einmal eine Exkursion nach New York, wo man eine Woche in New York war. Aber das ist natürlich ganz was anderes als die ländliche USA. Ja.
Im Moment bist du ja mit der erwähnten Künstlerin, mit Christiane Rösinger, auf Lesereise. Also wir haben Glück, dass wir dich heute hier in Innsbruck begrüßen dürfen, weil du sehr viel unterwegs bist im deutschsprachigen Raum. Ich habe mich gefragt, ob dein nächstes Buch ein Reisetagebuch der Lesereise sein wird.
Ja, ich hatte sogar ein Angebot jetzt, ob ich nicht über die Lesereise eine Art Kolumne schreiben will. Aber ich glaube, Leute stellen sich Lesereisen interessanter vor, als sie sind. Also man hat auch wirklich nicht so viel Zeit. Ich habe es dann auch abgesagt, weil ich mir dachte, man stellt sich das dann immer vor, das ist so machbar. Aber man ist wirklich eigentlich damit beschäftigt, dass man genug Schlaf bekommt und solchen Sachen. Und Leute stellen sich so ein Tourleben oft eben spannend vor, aber es ist eigentlich relativ monoton. Es passiert nicht viel außer frühstücken, zum Zug gehen, im Zug versuchen ein bisschen schlafen, zum Veranstaltungsort gehen, lesen, danach nach Hause gehen, am nächsten Tag aufstehen, zum Zug gehen. Also es gibt wirklich nicht so viel zu berichten, vor allem wenn man nicht mehr so viel trinkt danach, dass man Leute kennenlernt und so. Ja. Okay. Genau.
Wir sind quasi beim Thema Reisen und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ihr wart 2017 gemeinsam mit Lydia Haider in Marokko. Von der Reise gibt es einen gemeinsam verfassten Reisebericht, der im Standard erschienen ist. Anders als jetzt bei Iowa wurde der nicht so begeistert aufgenommen oder überhaupt die ganze Reise. Es hat in der Folge einen riesigen Shitstorm gegeben von rechts, inklusive Vergewaltigungsdrohungen und Ermittlungen des Verfassungsschutzes, also wirklich sehr, sehr heftig. Wie seid ihr denn mit dem umgegangen und wie blickt ihr heute von heute aus auf diese Zeit?
Ja, also ich meine, ich muss sagen, man vergisst sowas auch schnell wieder. Also ich, man müsste ein bisschen ausholen, auch das Ganze zu erklären.
Magst du das machen?
Ja, also es war so, dieser Reisebericht erschien im Standard, er war nicht besonders spektakulär. Wir haben ihn verfasst, weil wir uns dachten, wenn wir schon drei Autorinnen sind, gemeinsam auf Urlaub, könnte man ja auch ein kleines Reisetagebuch schreiben. Und der Shitstorm ging aber erst einige Monate danach los und wurde eben von der Online-Krone und der FPÖ, also HC Straches Facebook-Profil, gemeinsam befeuert. Und es war auch in der Zeit schon bekannt, dass Richard Schmidt von der Online-Krone und HC Strache sehr eng miteinander arbeiten. Und es kam sehr plötzlich, ohne dass dieser Reisebericht gerade erschienen wäre. Es war aber am Vortag, hat die Burschenschaft Hysteria den Akademikerball mit einer Aktion gestört. Und zwar haben wir dort ein Transparent ausgerollt und den Akademikerball zum offiziellen Burschenschaft Hysteria-Ball erklärt. Genau, das war so eine viel beachtete Störaktion bei diesem Akademikerball, wo sich eben Burschenschaften und Rechtsextreme vernetzen, den wir eben stören wollten. Also ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass dann plötzlich einen Tag danach dieser monatealte Reisebericht aufgegriffen wurde, der wirklich nicht so spektakulär war. Genau, und dann gab es eben, und in diesem Reisebericht wurde besonders eine Stelle immer wieder zitiert, und zwar, wo ich gesagt habe, weil in Marokko gibt es halt sehr viele Straßenkatzen, dass Lydia Haider eine Babykatze zur Seite getreten hätte. Und das wurde dann so zu einer Schlagzeile formuliert: Autorinnen fahren auf Kosten der Steuerzahler nach Marokko und treten dort Tiere tot, so auf die Art. Und das hat dann die ganzen rechten Tierschützer gegen uns aufgebracht. Also ich sage immer, das sind jetzt nicht so diese veganen Tierschützer, sondern eher diese, ich habe so einen Rottweiler daheim in meiner Wohnung und esse gern Schnitzelsemmel Tierschützer, die einem dann so Morddrohungen schicken, wenn sie sowas hören. Ja, es war halt sehr viel Getöse auf jeden Fall. Ja, was sagst du?
Ich habe dem nicht viel hinzuzufügen eigentlich.
Ja, wollen wir vielleicht kurz über eine andere Reise sprechen, die Veronika vorhin schon erwähnt hat? Du warst ja länger in China, Maria.
Ach so, ja.
Wie war das?
Boah, ich habe dort halt gearbeitet. Ja, das war ja interessant. Vielleicht bin ich eh nach China abgehauen, weil ich das ganze Gedöns da mal kurze Ruhe haben wollte von diesem.
Okay. Ja. Hat die Zeit dort irgendwie deinen Blick auf Österreich verändert? Oder ja. Was vielleicht dieses ganze Ding?
Nein,
ganze
also ich weiß nicht, China, man ist halt so weit weg, man kommt sich wirklich so detached vor. Also wie ich in China war, bin ich mir Österreich gegenüber detached vorgekommen und jetzt, immer wenn ich zurück bin, China gegenüber. Es waren halt doch 3 Jahre. Und ich habe auch große Teile vom Roman dann dort geschrieben irgendwie, in so dieser China-Einsamkeit irgendwie, die irgendwie ganz cool war, ja.
Also liegt Arndorf vielleicht auch in China, oder?
Boah, da würden sich jetzt meine ehemaligen Arbeitskolleginnen sehr freuen, wenn ich jetzt Ja sagen würde. Soll ich es ihnen geben?
Wir können auch einen Cliffhanger lassen.
Ja.
Genau, aber willst du diesen langen Aufenthalt in China irgendwann literarisch verarbeiten oder sagst du, nein, das interessiert mich gar nicht?
Ich glaube, um was zu verarbeiten, muss es halt nicht immer, erstens einmal weiß ich das selber nicht, weil das ist ja schon fast eine psychologische Frage und weiß halt überhaupt nicht, was mit mir los ist psychologisch. Und also ich weiß überhaupt nicht, was dann Verarbeiten halt so bedeutet und wann ich was verarbeite und so weiter. Ich habe halt dann so Ideen, die mir halt irgendwie kommen und man kommt halt vor, das passt halt irgendwie zusammen. Und ich kann das gar nicht so auseinanderhalten dann im Endeffekt. Also natürlich schreibe ich halt über Sachen, die ich irgendwie kenne, Gerüche, die ich kenne oder Sachen, die ich schon einmal gesehen habe. Aber was müsste ich schreiben, damit es halt auffällt, dass es über das bestimmte Land ist? Berge gibt es überall. Also, keine Ahnung. Esoterik auch irgendwie. Oder Aberglaube oder so. Also das ist für mich schwer zum Auseinanderhalten irgendwie. Und so ein Reisebericht über China hätte ich schon machen können, auch schon für andere Auslandsaufenthalte, aber ich habe es dann irgendwie nie gemacht einfach. Also es ist immer einfach zu schwierig. Ich bin einfach nicht gut genug.
Okay.
Nein, aber ja.
Was ist denn schlimmer, die österreichische Provinz, Stefanie Sargnagel, oder die amerikanische? Du warst ja auch Stadtschreiberin in Klagenfurt, jetzt nur so als.
Das ist ja Hauptstadt.
Gemeines
Klagenfurt.
Beispiel.
Das ist überhaupt
ja, wir in Innsbruck verstehen uns auch als provinziell.
Ja, also ich tue mir das sehr schwer. Ich bin ja in Wien aufgewachsen und für mich hat alles immer, was ich nicht kenne, so einen gewissen Reiz und. Wie gesagt, ich habe auch nicht so gelitten wie Christiane Rösinger, die ja tatsächlich in einem Dorf in den 70ern aufgewachsen ist, ohne nennenswerten Nahverkehr und ohne Internet. Für mich war es irgendwie interessant. Und, Und man kann es natürlich nicht vergleichen, weil in Österreich gibt es halt schon noch eine bessere Infrastruktur. Also wir konnten dort ja wirklich nicht weg. Also wir konnten einfach nicht weg. Wir konnten nirgends anders hinfahren. Wir mussten halt darauf hoffen, dass uns irgendwer mitnimmt. Es gab keine Mitfahrzentralen oder es gab irgendwie nichts, wie man hätte wegkommen können.
Das ja. ist aber eh wie am Land.
Naja, da gibt es schon noch
Bus,
ein paar
Busse. Wenn du zweimal in der Woche fahrst, musst du halt 30 Kilometer zu Fuß durch den Sumpf warten oder so.
Ja, aber ich hätte schon gedacht, dass es ein bisschen mehr Busse gibt. Und Züge, auf jeden Fall mehr Züge auch und so. Und Autostoppen war auch verboten. Das war ja auch, weil das war so die letzte, der letzte Strom, an dem wir uns geklammert haben. Wir können ja Autostoppen und dann waren überall Schilder, Autostoppen streng verboten.
Warum?
Keine Ahnung, genau, damit man nicht rauskommt. Ich
weiß. Von den vorhin erwähnten drei Marokko-Reisenden haben zwei schon in Klagenfurt beim Bachmann-Preis gelesen, du, Stefanie, und auch Lydia Haider. Jetzt ist auf Arsen hinten drauf ein Blurb von Klaus Kasperger, von dem Juror dort oder Juryvorsitzenden, glaube ich, inzwischen.
Seit diesem Jahr Juryvorsitzenden.
Der Blurb lautet übrigens wie Thomas Bernhard auf Speed.
Ja. Danke. Herr Kasperger, weil das ist halt wirklich eine tolle Punchline, finde ich. Ja.
Hat er damit eins deiner literarischen Vorbilder benannt oder ist dir Thomas Bernhard eigentlich eher wurscht?
Also ich mag halt, was nicht mitkommen hat, Vorbilder vielleicht nicht, aber so. Ich finde ihn halt lustig. Ich stelle mir halt so gern vor, Thomas Bernhard, wie er halt irgendwie, der könnte auch jetzt da sitzen und sich ärgern und so Monologe schreiben, wie deppert alle sind und so. Dieses Granteln da, das gefällt mir halt einfach. Also ich finde das halt charmant, aber ob jetzt ein Vorbild ist, ich weiß es. Also schwer zu sagen. Aber gelesen habe ich ihn schon.
Ja. Er wird sich ziemlich sicher ärgern und einen literarischen Text daraus machen aus diesem Abend hier. Stefanie, über dich ist häufig zu lesen, dass du das Genre, in dem du dich bewegst, eigentlich erfunden hast oder dass das mit dir entstanden ist. Aber uns würde natürlich interessieren, was sind Vorbilder für dich, für deine Arbeit oder einfach Künstler, AutorInnen, die dir gefallen, die dir wichtig sind?
Ja, also ich finde, je älter man wird, desto weniger hat man jetzt so Vorbilder in dem Sinn. Man kann dann vielleicht eher so zurückschauen, was einem geprägt hat oder so. Ich meine, man mag vielleicht, also ich weiß nicht, bei mir ist es schon so, dass ich generell Sachen mag, die dem ähneln, wie ich die Welt ein bisschen sehe, vielleicht auch. Also ich mag gern Sachen, die sehr gnadenlos sind, sehr galgenhumorig, sehr böse, grotesk verspielt, genau. Und ich sage immer so, meine Prägungen sind schon immer so Nöstlinger und Manfred Dykes und ja. Also eben gerade diese Dialektgedichte von der Nöstlinger erwähne ich oft, weil als ich ein bisschen so an die Öffentlichkeit ging, wurde so ein bisschen so reagiert auf mich, als wäre ich so total obszön und würde so Tabus brechen und das wäre irgendwie so arg, was ich mache. Und ich dachte mir, ich bin als Kind aufgewachsen mit diesen Dialektgedichten von Nöstlinger und das ist ja total harmlos, was ich mache. Oder die Dykes-Zeichnungen, die ich als Kind angeschaut habe, die waren tausendmal brutaler und fäkaler als alles, was ich je gemacht habe. Genau. Ja, also diese Sachen, würde ich sagen, haben mich sehr geprägt. So eine ganz andere Schmerzgrenze von schwarzem Humor, also als zum Beispiel auch die Deutschen haben oder so. Oder auch Christiane Rösing, mit der ich dann in den USA war, die sagt dann ja auch immer, wir Österreicher sind halt so grauslich und wir übertreiben es immer. Und es fällt einem selber halt gar nicht so auf, weil es so normal für einen ist, dass es halt so zu weit geht. Ja.
Sind dann Lesungen in Deutschland ganz anders als in Österreich?
Naja, die Leute, die zu den Lesungen kommen, wenn es jetzt kein Zufallspublikum ist, weil es sich um ein Festival handelt, da kommen ja die Leute schon, die wissen, worauf sie sich einlassen. Es kommen auch viele ÖsterreicherInnen, muss man auch sagen. Daher kann ich jetzt nicht sagen, es unterscheidet sich groß, weil die Leute ja schon wissen, warum sie kommen und so.
Die AuslandsösterreicherInnen pilgern dann zur Sargnagel, um ein bisschen Heimat.
Ja, schon, das ist schon manchmal so, weil die sehnen sich dann ja manchmal genau nach dem, was
Deutschland fehlt.
Was ihnen da so fehlt. Deswegen ist es oft ein sehr dankbares Publikum. So, also ganz früher war immer so, endlich wieder ein bisschen Grindigkeit und so. Und das fehlt ihnen so ein bisschen. Ja.
Aber wie war das dann in den USA? Konnten die dann viel mit dir anfangen?
Naja, man muss ja sagen, die jungen Leute, die ich da unterrichtet habe, die hatten ja jetzt nicht so ein Muttersprachniveau von Deutsch. Also das waren eher ein bisschen sprachvertiefende Übungen. Ja, wobei ich mir manchmal denke, ja, dieser amerikanische Humor, der hat er mir ja schon auch geprägt durch diese Sitcoms. Und auch der amerikanische Humor ist ja auch sehr geprägt durch viele Juden und Jüdinnen, die eigentlich auch ausgewandert, also halt geflüchtet sind oder so. Also irgendwie so ein paar Parallelen gibt es da schon auch bei manchen Humortraditionen vielleicht, ja. Genau.
Jetzt hast du vorhin kurz erzählt, was dich geprägt hat und Geniebegriff, der ja irgendwie den Literaturbetrieb immer noch so ein bisschen prägt, kaum zu glauben, der ist sehr stark männlich geprägt und dominiert, ist auch geprägt von Einzelkämpfertum und Konkurrenzdenken. Ihr beide gehört jetzt einer Generation von Künstlerinnen an, die das anders lebt, die auch gemeinsam Projekte umsetzt. Wie wichtig sind euch denn Freundschaften und Netzwerke, auch im beruflichen Kontext?
Zum Beispiel diese Schreibgruppe, die wir haben. Also es ist schon ein Austausch im Erfahrungen machen und am Umgang mit Kollegen, Kolleginnen. Und ja, also ich finde Freundschaften und Netzwerke schon wichtig. Auf Augenhöhe und nicht diesen Konkurrenzaspekt in erster Linie. Und eben dieses Einzelkämpfertum sich immer vorhalten. Ja, ich finde, das ist eine schöne Entwicklung und ich hoffe, dass das so weitergeht in diese Richtung.
Hat da auch die Hysteria irgendwie dazu beigetragen? Kann man das so sagen? Kann man das schon irgendwie festmachen?
Ja, ich tue mir immer schwer, weil nicht so ganz klar ist, was man darf ja nicht so viel in der Öffentlichkeit drüber reden eigentlich. Du bist ja immer sehr streng, ich vergesse das manchmal.
Jetzt ist eh schon
genau,
wurscht.
Aber ganz prinzipiell ist es halt auch, macht es auch mehr Spaß, finde ich, wenn man mit mehr Leuten sich austauschen kann.
Also ganz ehrlich, also mir hat dieses mit Frauen zu tun haben, also es ist einfach viel wertschätzender gewesen. Also mir ist oft, ich bin jetzt nicht so bei weit, also ich bin nicht berühmt oder so in dem Sinne, aber mir ist halt schon aufgefallen, dass halt, wenn ich mich mit Dudes halt so unterhalten habe über Schreiben oder die meine Sachen kommentiert haben, dass das halt schon nicht so erbaulich war aus irgendwelchen Gründen als in einem Netzwerk von Feministinnen. Und das macht einfach einen Unterschied in dem, was man sich selber zutraut. Und das prägt einen schon. Also wenn man merkt, was man alles machen kann und wie man gesehen werden kann und was es da für andere Blicke drauf gibt. Ja.
Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, man weiß nicht, ist der Fortschritt größer, das Ende des Patriarchats näher oder ist der Backlash größer? Was ist da eure Wahrnehmung? Bröckelt schon das Patriarchat? Wie lange müssen wir noch warten auf das Matriarchat? Oder ist eh alles verloren?
Steffi.
Ja, ich habe mich verschluckt.
Ja, ich weiß nicht, man kann sie besser abschotten, glaube ich. Irgendwie so. Ich glaube, es ziehen sich die Leute halt eher zurück in ihre Gruppen.
Vielleicht. Also im Kulturbereich würde ich schon eine Weiterentwicklung sehen, aber in anderen Bereichen halt eher ein Backlash. Ja, so.
Ich mache jetzt mal einen ganz harten Themenbruch. Spielt ihr gerne? Also so Rollenspiele, Kartenspiele, Brettspiele?
Werwölfe mag ich sehr gerne, ja.
Ja?
Ich bin immer gedacht, ich kann das ursuper, aber es gewinnen eh meistens die Wölfe.
Wir haben nämlich was vorbereitet.
Oh Gott. Oh.
Ja. Also ich habe gehofft, ihr sagt ja, ihr seid Spielerinnen.
Weil ihr müsst
ja,
jetzt
sind wir. Yeah. Ja.
Ja, total. Total ehrgeizig beide.
Stimmt, ja.
Also so extrem ehrgeizig. Ja.
Ihr spielt jetzt nicht also, gegeneinander.
Ach so,
schade.
Ja,
ihr müsst euch leider das.
Was macht das dann für einen Sinn? Es braucht einen Gewinner auf jeden Fall.
Verliert ihr wenigstens? Oder?
Nein, wir würden uns derweil zurücklehnen also, und ein bisschen entspannen genau. Oder
okay.
So.
Ja. Mhm. Das Publikum gewinnt Couch. Also.
Ja. Im besten Fall.
Wie heißt das Spiel, Irena? Hat es einen Titel?
Entweder oder Fragen. Ja. Es ist unglaublich kreativ. Ja.
Ja, genau. Aber wir hatten viel Spaß. Auf der Zugfahrt von Augsburg nach Innsbruck haben wir uns viele Entweder oder Fragen.
Es gibt da auch ein Vorbild von einem Podcast, für den ich jetzt nicht Werbung machen will, weil ich glaube ich nicht Werbung machen brauche. Ich sage es jetzt doch alles gesagt. Die verkaufen so Entweder oder Karten als Spiel und wir haben uns da Inspiration holen wollen und haben dann aber gesehen, dass eigentlich, es kommen kaum Frauen vor in diesen Entweder-Oder-Karten. Wir haben dann gedacht, wir machen eine gegenderte Version, speziell auf euch abgestimmt so vielleicht. Und
ein bisschen.
Ja, genau.
Genau, okay. Das Prinzip kennt ihr?
Ich weiß, ich kenne nur der, aber das ist so, man nimmt jetzt zwei Leute, mit wem wird man eher schlafen? Zum Beispiel René Benko oder Sebastian Kurz.
Das ist so ein Spiel. Oh nein. Wir können jetzt vielleicht kurz vorführen, Irene. Dackel oder Schäferhund?
Dackel, ich traue mich nichts anderes sagen.
Also es ist eh wie der oder der.
Ja. Ja. Fast. Nicht ganz. Okay, also ihr dürft jetzt Karten ziehen und ihr sollt euch die Fragen dann gegenseitig stellen.
Okay. Ah, ich habe was, Steffi. Darf ich die Frage?
Ja.
Pamela Anderson oder Pamela Rendi-Wagner?
Pamela Anderson. Ich muss begründen, ich heiße nicht. Benko oder Mask?
Boah, wofür?
Der oder der?
Benko. Benko eher, ja. Mask ist halt schon. Naja, obwohl.
Ich kann doch beide sagen.
Ha, es steht da jetzt wirklich, Steffi, Maria von Ebner-Eschenbach oder Bune Ansari. Es steht wirklich da.
Ja, das ist extra so gemacht.
Ach so.
Hast du noch nicht gemerkt? Ja, Bune Ansari.
Ja.
Innsbruck oder Bregenz?
Boah, das bringt mir nur Probleme, oder? Boah, ich war schon öfter in Innsbruck, das mit Innsbruck.
Wirkt sich vielleicht positiv auf den Buchverkauf aus.
Ja, stimmt. Innsbruck all the way. Trachee-Kekse oder Raffaello?
Trachee-Kekse. Ed Stadler oder Köstinger? Jetzt kannst du wieder fragen, wozu?
Keine Ahnung, ich verwechsel die, glaube ich, auch bald. Also ist das total wurscht. Ed Stadler. Schwächert oder Otterkringer?
Otterkringer.
Candy Crush oder Moorhund? Das interessiert mich jetzt wirklich.
Ich kenne Candy Crush gar nicht. Moorhuhn kenne ich noch zumindest. Okay. Hedonismus oder Askese?
Ah, pff. Boah, nein, also ja, Hedonismus, Askese ist so uncool. Stermann oder Grissemann? Wozu?
Man sagt immer, Stermann ist der nettere, höflichere, aber Grissemann halt einfach der lustigere, muss man schon sagen. Weil er halt böser ist, weil er halt gemeiner ist.
Mm.
Also jetzt nur für... So ganz allgemein gesprochen. Naja. Nihilismus oder Optimismus?
Wurscht. Also Nihilismus. Okay, ATV oder ORF?
ATV.
ATV, die Reportage. Ja. Wahlfahrt nach Medjugorje, beste. Meisterwerk. Armin Wolf oder Corinna Milborn?
Corinna Milborn.
Hm. Amdam Des oder Tom Turbo?
Tom Turbo. Also einfach, weil Thomas Breznow unheimlicher ist.
Doppelinterview oder Einzelinterview? Sorry, jetzt habe ich zwei gemacht hintereinander.
Doppelinterview. Barbie oder Markovic?
Barbie.
Strejovic oder Jelinek?
Jelinek. Lassie Singers oder Britta?
Lassie Singers.
Tinder oder Elite-Partner?
Elite-Partner.
Wer hat gewonnen?
Wir haben beide verloren, glaube ich.
Andreas Hofer oder Norbert Hofer?
Maria Hofer.
Ja. Aber wir haben uns natürlich auch noch richtige Fragen überlegt.
Ja, wir nähern uns langsam dem Ende, würde ich sagen. Was mich aber schon noch interessieren würde, ist, dass bei euch, bei beiden Texten und auch bei euren Äußerungen außerhalb eurer Texte, man das Gefühl hat, dass eure Herkunft schon sehr zentral ist, auch für euch. Also jetzt das unter Anführungszeichen Proletariat, Gemeindebau oder auch dieser ländliche Raum. Bleibt dieses Zugehörigkeitsgefühl zu dem, wo man herkommt? Und wie geht ihr damit um, dass ihr jetzt eigentlich, ich sage mal, sozial mobil gewesen seid und eigentlich ganz woanders steht? Und vielleicht noch nachgeschoben, dass es jetzt so trendy wirkt, irgendwie aus dem Gemeindebau zu kommen oder aus dem Proletariat und dass das dann Menschen machen, von denen man weiß, die verdienen das Fünffache von mir und haben eine Eigentumswohnung geerbt.
jeder ist ja jetzt Mittelschicht. Also egal, wie reich die Leute sind, sie kommen irgendwie und sagen, sie sind Mittelschicht. Keine Ahnung. Ja. Ich hoffe halt, dass ja irgendwann einmal geht einem halt in die Herkunft aus zum Schreiben und dann beweist sie es halt, ob man noch irgendwie Einfallsreichtum hat.
Ja, also ich meine, ich glaube, es ist schon wichtig, auch um außerhalb des eigenen Tellerrands denken zu können, was für Erfahrungen man auch beim Aufwachsen macht, wenn man jetzt nicht aus dem Bildungsbürgertum kommt. Also ich merke schon, dass ich war ja im 18. in der Schule, dass meinen Freunden ein gewisses Klassenbewusstsein oft fehlt, weil sie das überhaupt nicht kennen, dass man nicht aus einer sehr gebildeten Familie kommt oder nicht aus einer sehr wohlhabenden Familie. Ich merke es auch durch meinen Aufstieg jetzt, ich konnte mir durch die Buchverkäufe der letzten Jahre tatsächlich eine Eigentumswohnung leisten und es ist für mich wahnsinnig schräg, weil ich immer dachte, ich werde halt mal Sandler einfach. Ich habe keine Ausbildung und habe auch nicht danach gestrebt und irgendwie nur getrunken und bin um die Häuser gezogen. Und dann habe ich halt so schon auch Bekannte, die erben halt jetzt so mit ihren Mitte 30, 40 oder kriegen so die ersten Eigentumswohnungen, die sie halt einziehen. Und da gibt es schon Kolleginnen, die auch im Kulturbereich sind, die dann halt mit mir darüber reden, dass es schon auch so prekär ist, dieser Job und das Leben im Kulturbereich. Und das ist für mich dann so absurd, weil für mich ist eine Eigentumswohnung besitzen niemals prekär. Das hat für mich nichts mit Prekariat zu tun. Und auch wenn man wenig verdient, ist man einfach nicht prekär, wenn man wieder eine Eigentumswohnung besitzt. Und da merke ich schon, aha, okay, die wissen halt wirklich nicht, dass sie wohlhabend sind. Also die wissen es einfach nicht, weil sie es nicht anders kennen. Ja, irgendwie so. Also es gibt schon Dinge, die sich direkt auch durch den Erfahrungshorizont irgendwie festmachen. Ja. Und man vergisst das sehr schnell, wie es ist, mit ganz wenig Geld zu leben. Also ja, also ich meine, genau.
Aber was glaubst du, warum das plötzlich so trendy ist, dass man
authentisch. Ja. Jeder muss irgendwie authentisch sein und irgendwie so. Ja, das ist total wichtig.
Ja, es ist irgendwie so eine Legitimierung auch.
Ja. So, man hat es halt gemacht, man hat es halt geschafft von nichts zu irgendwas, weil sich jeder schämt dafür oder irgendwie auch nicht wahrhaben will.
Niemand will es so einfach gehabt haben, das ist ja auch das. Es ist natürlich cooler, wenn man sagt, man hat sich das irgendwie
erkämpft und verdient und so.
Oder es gibt einem auch irgendwie einen Anstrich von
Leistungsträgertum.
Ja, oder auch irgendwelchen Erfahrungen, wie soll ich sagen?
Ja, relatable sein, irgendwie so Underdog.
Ja.
Also, Kulturszene ist voll mit Underdogs, oder?
Ja.
Eine Schlussfrage, eine kurze an euch beide. Was denken die Leute über euch, das so gar nicht stimmt?
Boah, ich glaube, über mich denkt niemand so wirklich viel nach. Also, und das stimmt nicht. Sie sollen mir nachdenken.
Ja, ich glaube, die Leute glauben, dass ich mehr randaliere, als ich es in Wirklichkeit mache. So.
Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für das Gespräch, für die Lesungen, dass ihr so schön mit uns gespielt habt. Und wünschen einen schönen guten Abend. Gabi Wilden wird noch was sagen.
Wollte hier aber euch nicht von euren Dankesworten abhalten, die jetzt ich dafür aber sprechen darf. Also ganz, ganz herzlichen Dank für Maria Hofer und Stefanie Sargnagel fürs Kommen und die Offenheit für Spiele und alle möglichen oder Fragen aller Art. Und danke euch beiden, Irene Zanol und Veronika Schuchter, für diese kritischen Fragen, über die wir alles Mögliche erfahren durften. Ja, meine Damen und Herren, bevor Sie tosend applaudieren, bitte, wenn Sie jetzt zum Büchertisch gehen, fragen Sie sich nicht Hofer oder Sargnagel. Kaufen Sie beide Bücher. Wir haben sie hier und die beiden sind auch noch bereit zu signieren. Also bleiben Sie auch gern noch ein bisschen hier. Wir haben auch noch was zum Trinken da. Und jetzt aber noch einmal vielen herzlichen Dank und großen Applaus. Vielen Dank.
Danke auch.
Darf ich mal Chick von den Wurzeln?
Ja.
Wir danken ganz herzlich dem Team des Literaturhauses am Inn für die großartige Betreuung und die Kooperation. Am Schluss der Aufnahme habt ihr Gabriele Wild gehört. Den Verlagen Leikam und Rowohlt danken wir für die Genehmigung, die Kurzlesungen der beiden Autorinnen senden zu dürfen. Die Bücher samt Links zu den Verlagsseiten findet ihr in den Shownotes. Euch danken wir fürs Zuhören und wir hoffen, ihr schaltet auch demnächst wieder ein, wenn wir wieder auf Buchfühlung gehen. In den nächsten Wochen unter anderem mit Julia Joost und der von Stefanie Sargnagel im Gespräch schon kurz erwähnten toxischen Pommes. Folgt uns auf Instagram oder Facebook für regelmäßige Updates, abonniert unseren Newsletter oder am besten gleich direkt den Podcast in eurer liebsten Podcast-App. Und wenn ihr uns dort eine Bewertung dalasst, wäre uns damit sehr geholfen. Danke und bis bald!